Dieses Seminar hier jetzt, diese vier Mittwochabende in Amberg, sind auch als Vertiefung gedacht. Ich glaube, ich kann voraussetzen, dass die meisten von Ihnen bereits wissen, was sind die Geistesgaben, Charismen, von denen diese Erneuerungsbewegung, in die der Herr uns hineingezogen hat, auch den Namen hat. Wer es im Einzelnen nicht so genau weiß, kann hier, ich habe dieses Buch genau zu dem Thema mitgebracht heute, Komm und folge mir, Aufbaukurs 1, Grundthemen christlichen Lebens in der Nachfolge. Dieses Thema hat erstens Stufen des Gebetes, zweitens der Heilige Geist und seine Gaben, drittens wie lerne ich den Gebrauch der Geistesgaben? Das war ein Lehrbrief, den ich schon vor Jahren einmal hatte und dann kam es auch in diese Sammlung hinein. Andere Themen sind Heilung, Früchte des Geistes, Überwindung des Fleisches, Glaube und Führung durch Gott. Ich kann also vieles voraussetzen. Und ich persönlich möchte wirklich Gott danken für das, was er heute in immer stärkerem Maße wirkt. Im Jahr 1971 hatte ich die Gnade, dieses Wirken des Heiligen Geistes zum ersten Mal kennenzulernen und selbst zu erleben und durfte seitdem mitarbeiten und dienen, es bekannt machen, dass auch andere Menschen in diese Dimension des Heiligen Geistes hineinwachsen. Denn die Grundlage ist und bleibt, ja, dass man ganz bewusst sich entschieden hat, ja, Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Dass ich ganz bewusst mit ihm im Gebet und im Glauben verbunden bin. Dass ich ganz bewusst weiß, ja, ich bin und bleibe immer noch ein schwacher Mensch, aber ich will mich ihm zur Verfügung stellen. Herr, erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Aber dann offen und bereit sein, sich von diesem Heiligen Geist leiten zu lassen. Und Zeichen, ob der Heilige Geist tatsächlich die Führung übernommen hat, sind zwei Arten. Das eine, Jesus sagt das klar und deutlich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Dass also im persönlichen Leben etwas wächst an Liebe, Freude, Friede, Demut, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Etwas, was man mit rein eigenen menschlichen Kräften vielleicht nicht fertig bringt, es dann doch möglich wird, weil wir immer wieder im horchenden Gebet uns vom Heiligen Geist führen und stärken und leiten lassen. Das ist wesentlich. Und das Zweite, wer dem Herrn zur Verfügung steht, der lässt sich auch ausrüsten mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und eine Jugendgruppe hat mal im Neuen Testament 36 Gaben des Heiligen Geistes zusammengesucht und der Reihe nach aufgeschrieben, die in der Bibel stehen. Und darüber hinaus, wer echt dem Herrn hingegeben ist und sich von seinem Geist führen lässt, dann kann auch jede natürliche Gabe auch noch verwandelt werden in eine Gabe des Heiligen Geistes. Ob es die Gabe ist des demütigen Dienens, die Gabe des Beratens, des auf andere Hörens und vieles andere. Und die Gabe der Musik. Alles kann zum Dienst des Herrn sein. Ein Charisma des Heiligen Geistes, wenn man selbst dem Herrn ergeben ist. Es gibt dann natürlich die vom heiligen Paulus im ersten Korintherbrief aufgezählten übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes, über die ich dann heute, wie man sie gebrauchen kann, etwas sagen möchte. Wort der Weisheit. Wenn man vom Heiligen Geist Einsichten wahrnimmt und dienen, damit sie anderen helfen, auch weitersagen kann. Worte der Erkenntnis, wenn der Heilige Geist ein Wort eingibt, eine Erkenntnis, das ist jetzt dran, das geschieht, bis hin zu großen Segnungsgottesdiensten, wo einer ein Wort der Erkenntnis hat, da hinten ist einer, der ist so und so alt und der hat die und die Krankheit und jetzt kommt eine Wärme über ihn und der Heilige Geist will ihn jetzt heilen. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Gibt es oft. Dann die Gabe der Unterscheidung der Geister, dass man ganz klar ein Gespür bekommt. Das ist echt von Gott. Und das ist rein fleischlich gesehen menschlich. Und das ist von einem anderen Geist, der Gott widerspricht. Dass man da ein Gespür bekommt. Dann gibt es Gaben der Macht Gottes. Die Gabe des Glaubens, dass ich nicht nur weiß, theoretisch, Gott, bei Gott ist kein Ding unmöglich, sondern ganz konkret weiß, der Herr will jetzt, dass dieser Berg sich versetzt, weil er seinem Evangelium im Wege steht, sozusagen, nicht? Gabe des Glaubens, Gabe der Heilung. Wir alle dürfen aus einem Herzen der Anteilnahme um Heilung beten. Aber manchmal kommt ein besonderes Charisma vom Geist eingegeben und das ist dann besonders wirksam. Gabe der Wunder. Gabe des göttlichen Ausspruchs, das ist die Prophetie, das Sprechen in anderen Sprachen, die Glossolalie und die Gabe, das auszulegen. Auch diese drei Gaben helfen uns für Seelsorgsgespräche, Rat geben, erbauen uns, stärken uns. Und die Gabe des Betens in anderen Sprachen ist auch für die private Gebetszeit eine große Stütze und Hilfe. Diese Gaben des Heiligen Geistes sind also freie Gaben, Charismen, Geschenke, die Gott der Gruppe oder der Gemeinde gibt, die ernsthaft darum betet, mit Glauben und Vertrauen. Und Gott erhört dieses Gebet mehr und mehr, wie wir es ja selbst vielleicht schon oft erlebt haben. Natürlich gibt es Bedingungen, damit diese Gaben wirken können, nämlich Glauben, Gebet, eine echte, bedingungslose Hingabe an Jesus. Auch, dass man sich vom Heiligen Geist reinigen lässt, die Sünden bekennt und anderen verzeiht. Gott will ein reines, ein geläutertes Herz, durch das er wirken kann. Das sind also Bedingungen. Auch wenn wir immer noch nicht so die Heiligen sind. Wir sind und bleiben schwache Menschen, aber wir lassen uns von Christus heiligen. Wir tragen etwas sehr Kostbares, wenn auch in irdenen, zerbrechlichen Gefäßen, die wir immer noch sind. Es könnte sein, dass einer, auch ich habe das schon erlebt, von Gott solche Gaben bekommen hat, danach wieder mehr und mehr in die Selbstsucht verfällt, in den Stolz, in die Lieblosigkeit. Diese Gaben nützen ihm dann nichts mehr. Er ist dann klingende Schelle, nicht? Ein tönendes Erz, weil ihm die Liebe fehlt. Aber Gott hat die Gaben immer noch nicht zurückgenommen. Sie sind immer noch echt da. Auch das gibt es. Darum nicht sagen, wenn irgendjemand so eine Gabe hat, Mensch, der ist ganz heilig. Nein, sondern Gott hat ihn ausgerüstet für eine Aufgabe. Ja. Obwohl ich das auch erlebt habe, dass manch einer echte Gaben hat und sie dann allmählich verloren hat oder verkümmern ließ. Vielleicht auch, weil die Liebe zum Herrn und die Liebe dem Herrn in seiner Gemeinde oder in den Armen zu dienen, nachgelassen hat und verkümmern sie wieder. Aber andererseits helfen sie der Gemeinde und sind so hilfreich und notwendig zum Aufbau der Kirche. Wer also ganz bewusst sich als Werkzeug vom Heiligen Geist lenken lässt und sich ihm öffnet, um ihm treu zu dienen, der wird dann nicht nur diese Gaben, sondern auch die Früchte des Geistes im Leben hervorbringen. Nun, diese Charismen, die Gaben des Heiligen Geistes, sind also wichtig für die Kirche von heute, sonst stagniert es. Und es stagniert ja oft. Und wir können diese Gaben erhalten, wenn wir mit echtem Glauben darum beten, wenn wir Jesus in uns mehr und mehr Gestalt annehmen lassen, damit die Kirche mehr die reine Braut Christi werde. Und dann zählt nicht mehr der Mensch allein, sondern durch den die Gaben sichtbar werden, sondern der Heilige Geist zählt. Der Heilige Geist, der zu Jesus führt. Der Heilige Geist, der den Leib Christi aufbaut. Und wir müssen das Bewusstsein haben, bei ihm ist alles möglich. Sogar durch uns. Sogar durch mich. Wir dürfen dem Herrn schon etwas zutrauen. Und dann nicht sagen, oh, ich bin ja nicht so groß oder so, aha, so heilig und so würdig, das sollen mal die anderen machen, die da würdiger sind, das wäre verkehrt. Sondern dem Herrn wirklich zutrauen, Herr, dir ist alles möglich. Du kannst sogar durch mich wirken. Und dann bereit sein, ihn wirken zu lassen. Dazu gehört natürlich, dass wir uns ihm als Werkzeug zur Verfügung stellen, ihm gehorchen. Ich habe gesehen und kann bezeugen, wie Zeichen und Wunder und diese Gaben heute wirksam werden und geschehen. Im 1. Korintherbrief wird über diese Charismen des Heiligen Geistes so manches gesagt. Ich möchte jetzt mal aufschlagen, die Bibel. Erster Korintherbrief, das Kapitel 12, beginnt. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, wird sagen, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist mein Herr, wenn nicht aus dem Heiligen Geist. Das ist also schon ein wichtiges Merkmal der Unterscheidung. Und daraus gibt es verschiedene Gaben, Gnadengaben, die doch ein und derselbe Geist wirkt. Und das ganze Kapitel 12 handelt darüber. Auch dass all die Gaben zusammenwirken sollen zur Einheit des Leibes Christi. Und dann, am Ende vom Kapitel 12, Vers 28, so hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer, Ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten. Endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle die Kraft, Wunder zu tun? Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen? Reden alle in Zungen? Können alle solches Reden auslegen? Also, er bringt es schon so, nicht alle können das alles. Sondern der eine ist mehr dazu berufen, der andere mehr dazu. Und doch ist es wichtig, dass in einer Gemeinde die Gaben alle da sind, sodass gedient werden kann. Und dann das Letzte vom Kapitel 12. Strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Also nicht so die Hände in den Schoß legen, ja, wenn es vom Herrn ist, dann meinetwegen soll es nur tun. Ach, strebt nach den Gaben, heißt es, nach den höheren Gnadengaben. Und dann, wonach wir vor allem streben müssen, damit es kein klingendes Erz und tönende Schelle wird, das ist die Liebe. Und darüber handelt dann das ganze Kapitel 13, ein hohes Lied der Liebe. Das ist das, wonach wir vor allem trachten müssen. Aber auch strebt nach den höheren Gnadengaben. Und dann beginnt er mit Kapitel 14, jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Schildert dann, dass auch die Zungenrede in der Gemeinde manchmal nicht die Bedeutung hat, aber für den Einzelnen ihn auferbaut und er redet mehr in Zungen und wünscht, er würde es, alle würden es tun. Das ist dann auch in Kapitel 14. Aber strebt aber auch nach den Geistesgaben. Und dann am Ende, wo er dann so praktische Hinweise gibt, da, was soll also geschehen, wenn ihr zusammenkommt? Jeder trägt etwas bei. Einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung, einer redet in Zungen, ein anderer deutet es. Alles geschehe so, dass es aufbaut. Wenn man in Zungen reden will, dann sollen es nur zwei tun, höchstens drei, und zwar einer nach dem anderen, und dann soll es einer auslegen. Wenn niemand es auslegen kann, soll keiner vor der Gemeinde so reden. Er soll es für sich selber tun und vor Gott. Auch zwei oder drei Propheten sollen zu Wort kommen. Die anderen sollen urteilen. Wenn aber noch einem anderen Anwesenden eine Offenbarung zuteil wird, dann soll der Erste schweigen. Und dann ein interessantes Wort. Einer nach dem anderen könnt ihr alle prophetisch reden, damit alle es lernen. Und alle ermutigt werden. Die Äußerung prophetischer Eingebung ist dem Willen der Propheten unterworfen. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens und so weiter. Als ich sagte, in Amberg ist das Thema, wie lerne ich den Gebrauch der Geistesgaben, da hat schon jemand protestiert, das kann man nicht lernen. Und ich sagte, ja, das kann man lernen. Wichtig dabei ist, sich nicht so sehr auf die Gabe als solches isoliert zu fixieren, sondern auf den Geber aller Gaben, auf den Heiligen Geist. Das Vertrauen auf ihn ausdrücken und die Hindernisse aus dem Weg räumen. Sünde, Stolz, geistige Überheblichkeit oder Empfindlichkeit, Mangel an Liebe, Gehorsam, Vernachlässigung des Willens Gottes, auch bei den Standespflichten, oder auch Mangel an Gebet oder Egoismus, das kann hindern. Ich habe da 2 Seiten über diese Hindernisse und wie man die überwindet in diesem Büchlein. Wie aber kann ich es jetzt lernen, wirklich dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stehen? Die Gabe der Zungenrede oder des Sprachengebetes ist normalerweise die leichteste von diesen Gaben. Einfach mit Gedanken und Herzen beim Herrn sein, sich ihm unterwerfen, einfach ihn zu preisen, dankbar sein, von ihm gebraucht zu werden. Überlass dich ihm. Mit Haut und Haaren könnte man sagen, auch mit deiner Zunge. Sprich mit dem Herzen zu Jesus, zum Vater. Und versuche nicht alles schön feierlich zu umrahmen oder dem Herrn eine wohlgeformte Rede zu halten, sondern lass dein Herz sprechen. Du sprichst zu ihm und er formt die Worte. Ich erinnere mich noch so schön an eine junge Nonne, sie war noch Novizin und wollte auch bei unserem Gebetskreis mitmachen. Die Novizenmeisterin und andere Schwestern waren schon dabei. Und dann kam sie auch einmal mit 2 ihrer Mitschwestern zu mir ins Pfarrhaus an einem Sonntagnachmittag. Sie machte ihre Lebensübergabe und ihre Liebe zum Herrn hat sie erneuert. Und wir haben die Ausgießung des Heiligen Geistes mit Handauflegung für sie gebetet. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ganz entspannt sein, einfach heimgehen. Aber daheim im Zimmer vor dem Herrn, am besten sich nochmal hinknien, die Hände zu ihm erheben und bewusst in seiner Gegenwart sein und einfach ihn preisen, ohne zu überlegen, was rauskommt. Und sie hat gesagt, am nächsten Tag am Telefon, sie hat das getan. Sie war sonst immer sehr müde am Abend. Musste früh schlafen gehen, damit sie frühzeitig aufwachen kann, wenn es losgeht. Aber an dem Abend, da war sie so von der Gegenwart des Herrn erfüllt, dass sie anfing, in fremden Sprachen zu reden, zu singen, auch dann in die Anbetung vor ihm zu sein, auch in der Stille und seine Eingebungen im Herzen zu hören, bis die Glocke zum Aufstehen läutete. Sie kniete immer noch vor ihrem Bett und war frisch an diesem Tag. Nun, in der Bibel steht, wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euch ist, dann wird er auch eure müden Leiber lebendig machen. Steht auch in der Bibel. Ich sage das nicht so als auf Knopfdruck, es ist immer so. Aber der Herr ist souverän. Manchmal schenkt er das auch auf diese Weise. Ja. Auslegung der Zungenrede. Ich war mal in einem Gebetskreis, den eine Ordensschwester gegründet hatte und leitete. Aber so Sachen wie Zungenrede hatten zwar einige einzeln, aber im Gebetskreis kam es nicht vor. Und ich hielt dort eine Lehre über die Gaben des Geistes und ermunterte dann, ich möchte es heute vielleicht auch tun, einfach vor dem Herrn jetzt einmal ja, die Zügel locker zu lassen und den Geist wirken zu lassen. Und tatsächlich war jemand da, und sprach laut und deutlich in einer fremden Sprache, die niemand verstand. Ich sagte, Paulus empfiehlt, wenn man das laut tut, dass man dann um die Auslegung bittet. Hat jemand die Auslegung da? Hat sich niemand gemeldet. Dann habe ich gesagt, jetzt wollen wir um die Auslegung beten, aber am besten, wir teilen da so Zetteln aus und Bleistifte und jetzt beten wir still. Herr, zeig uns, was du damit uns sagen willst. Und der Eindruck, der dann kommt, den schreibt es auf den Zettel auf. Von den etwa 35 Leuten, die da anwesend waren, haben 9 etwas auf ihren Zettel geschrieben. Die anderen haben gesagt, nee, bei bestem Willen, mir ist wirklich nichts gekommen. Aber 9 haben was aufgeschrieben. Dann haben wir die 9 Zettel eingesammelt und verglichen. Und von diesen 9 Zetteln waren 7 Zettel wörtlich identisch das Gleiche. Und 2 Zettel hatten auch den gleichen Grundgedanken. Es kam mir vor, wie wenn sie etwas freier die gleiche Idee aus einer Fremdsprache übersetzt hätten. Und selbst die 2 anderen auch den gleichen Grundgedanken. Und das haben wir dann alle 9 der Reihe nach dann vorgelesen, von allen 9 Zetteln. Da kam das Aha-Erlebnis, so geht das. Und dann habe ich gesagt, man muss nicht jedes Mal Zettel austeilen. Wenn man das einmal gewohnt ist, dann genügt es, wenn einem so etwas kommt. Die anderen sollen es prüfen, hat der Paulus gesagt, prophetische Worte oder Auslegungen und so. Dann soll der andere sagen, mir ist das Gleiche gekommen, genauso. Und der dritte auch. Und der vierte, mir auch. Nicht? Diese Bestätigung braucht man. Der Erste, der es als Erster sagt, bei dem bumpert vielleicht noch das Herz. Ist das ein Schmarrn oder stimmt das vom Heiligen Geist? Muss ich jetzt so. Der ist sich noch nicht so hundertprozentig sicher. Er braucht die Bestätigung der anderen. Und so lernt man auf die Impulse des Geistes zu hören. Ruhig auch den Mut haben, ja, so. Mir ist etwas anders gekommen, wenn etwas gekommen ist. Und wem nichts gekommen ist, der braucht gar nichts sagen. Aber auf die Weise lernt man es und dann gibt es doch innerlich im Herzen bei vielen. Wir sind ja alle so mit Radioempfänger auf die Wellenlänge des Heiligen Geistes, nicht? Es gibt nur einen Heiligen Geist, den gleichen Heiligen Geist. Und wenn der dann etwas klar machen will, dann macht er es schon klar. Bis hin zu dem Zeitpunkt, wo zu der Situation, mir ist eine Zeit lang so gegangen, wie unser Gebetskreis noch jung war, dass, wenn etwas kam, ich es gesagt habe. Und nach einer Zeit lang habe ich gesagt, Herrgott, das mache ich nicht mehr. Das bringst du doch fertig, dass du den Mund von einem anderen auch mal aufmachst. Jetzt bittchen. Wenn es echt von dir ist, sagst du einem anderen auch, dass den gleichen Gedanken. Und tatsächlich, einer, der noch nie den Mund aufgemacht hat, macht ihn auf und sagt das Gleiche, was ich hatte und dachte, ich soll das sagen. Bring doch einmal einen anderen dazu, dass der auch seinen Mund aufmacht. So habe ich gebetet. Und es hat funktioniert. Nun, Paulus schreibt, alle sollen es lernen, prophetisch zu reden. Sicher gibt es einige, die eine besondere Berufung zum Propheten haben. Aber in der Gemeinde sollten alle diesen prophetischen Geist, den Heiligen Geist haben, der spricht. Wir alle sollten ein Empfinden haben auf die Impulse des Geistes. Am leichtesten ist es, wie ich schon sagte, beim Sprachengebet. Und wer das einmal gewohnt hat, diesen Impulsen keinen Widerstand entgegenzusetzen, sondern sie laufen zu lassen und die Lippen zur Verfügung zu stellen, der wird es dann auch, wenn ihm etwas auf Deutsch oder Spanisch oder sonst wie kommt, auch aussprechen. Und die Bedingungen habe ich schon genannt. Dann Gott gläubig bitten, auch uns zu benützen. Und den Versuch aber nur dann machen, wenn wir in tiefem persönlichen Gebet mit Gott in Verbindung stehen. Nie, um anderen zu beweisen, dass ich auch den Geist habe. Das wäre falsch. Sondern nie, um es anderen zu geben oder zu glänzen. Oder um anderen über den Mund zu fahren damit. Das wäre ganz falsch. Dann kommt ein unguter Geist hinein. Wirklich in tiefem persönlichen Gebet mit Gott, in aller Demut, um die anderen aufzubauen, anzufangen. Aber dann diesem Anstoß mutig Folgen zu leisten, auch auf die Gefahr hin, ja, was ist, wenn ich mich jetzt blamier? Na, darum ist kein Schand. Das ist kein Schand. Blamieren darf ich mich schon. Das schadet mir nicht. Das nützt mir für meine Demut. Wenn wir eine plötzliche Eingebung oder einen Gedanken haben, dann kann er entweder von Gott kommen oder aus uns selbst, auch aus dem frommen Denken, oder sogar aus einer anderen Quelle, aus einem Engel des Lichtes, der uns zu Verstiegenheiten verführen will, die ganz fromm klingen, oder gar, wenn er es fertig bringt, noch weiter zu gehen, uns die Liebe zum Herrn zu rauben und vom Herrn wieder abzulenken. Wenn also so eine Eingebung kommt, nicht sofort aufstehen und sagen, alle herhören, der Herr spricht jetzt durch mich, sondern ganz demütig erst noch einmal beten. Jesus, den heiligen Namen Jesus, still aussprechen, Jesus. Keiner kann sagen, Jesus ist mein Herr aus dem Heiligen Geist, heißt es. Jesus, ich will dich lieben und dich ehren, wenn dieser Gedanke von dir und von deinem Geist ist. Wenn er nicht von dir ist, dann bitte stopp mich jetzt. Erst noch einmal beten, diesen Gedanken Gott im Gebet hinhalten, ihn noch einmal um Bestätigung bitten. Und dann auch noch nicht losplatzen, der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung, sondern sagen, und jetzt tu mir noch eine Tür auf, dass der richtige Moment auch noch passt. Aber dann, wenn der richtige Moment kommt, gibt Gott noch einmal ein leises Drängen. Sag, jetzt. Ja, und dann sag ich's. Immer noch erfüllt mit der Bereitschaft, der gleiche Geist wirkt auch in anderen und er kann mich ja auch durch die anderen immer noch korrigieren. Darum ist eine geisterfüllte Stille sehr wichtig in einem Gebetskreis, der offen ist für Prophetien. Vielleicht nach einer Zeit des Lobpreises und der Lehre noch einmal ins Gebet kommen. Lobpreis, Gebet der Anbetung, des stillen Horchens auf den Herrn, manchmal auch nach einem Sprachengesang. Und nicht zu schnell, zack, zack, sondern sich ruhig mal Zeit für die Stille lassen. Der leitet, kann sagen, jetzt wollen wir in der Stille horchen, was der Herr uns sagen möchte. Und dann Stille halten. Das kann eine große Hilfe sein. Darum so eine Stille nicht durch Liedvorschläge oder meinen, wir müssen Gott unterhalten durch nonstop Reden. Das ist nicht nötig. Gespräch mit Gott heißt nämlich auch zuhören. Genauso wie unter Menschen, einer immer nur redet, der ist kein guter Gesprächspartner. Ein guter Gesprächspartner ist einer, der auch zuhören kann. Auch Gott gegenüber. Prophetie ist dann oft Gottes Antwort. Gottes Sprechen zu uns. Ähnlich könnten auch andere Gaben erstrebt werden. Wohl nicht jede Gabe von jedem Einzelnen, aber bei der Prophetie bin ich so ins Detail gegangen, weil Paulus schreibt, alle sollen es lernen. Aber doch offen sein und bereit sein, damit jede Gruppe wenigstens ein oder zwei Leute hat, durch die der Geist Gottes die anderen Charismen auf mehrere verteilt zum Ausdruck bringen kann, zum Aufbau des Leibes Christi. Es soll andere aufbauen. Es soll den Glauben stärken. Manchmal auch vor Fehlentwicklungen korrigieren. Und dann dankt Gott für die Gaben, die sich zeigen und bittet ihn um die anderen und erwartet sie. In einem Gebetskreis ist das Charisma der Heilung, hat sich rumgesprochen. Und das zieht natürlich manchmal Leute an. Und es kamen Leute, besonders weil einer ein besonderes Gespür hatte mit Worten der Erkenntnis und der Weisheit, direkt zu sagen, wo es dem anderen fehlt und dann wirksam um Heilung zu beten. Und es sind eine ganze Menge Leute geheilt worden von unmöglichen, unheilbaren Krankheiten. Eine Familie hat davon gehört durch jemanden, der in der Gegend war und hat die Verwandten da 160 Kilometer entfernt angerufen, davon erzählt. Und dann hieß es, ja, dieser Gebetskreis trifft sich jeden Freitagabend um 20 Uhr dort in diesem Pfarrzentrum. Nun, sie haben sich auf den Weg gemacht, sind mit einem schwierigen Fall, einen wirklich schlimmen Kranken hingefahren. Und dieser Mann, durch den Gott immer geheilt hat, der die Heilungsgabe hatte, der war an diesem Abend nicht da. Der war weggefahren, ganz woanders hin, zu einem Kurs in einem Exerzitienhaus. Der war nicht da. Mei, was machen wir? Jetzt sind wir ganz umsonst gekommen, so die weite Strecke. Da haben die anderen gesagt, nun, wir danken Gott, dass der Herr durch unseren Bruder schon viele geheilt hat. Unser Bruder ist heute nicht da, aber der Herr ist da. Es ist der gleiche Herr. Der kann doch auch heute wirken. Beten wir miteinander um Heilung. Und der ganze Kreis betete um Heilung. Und die Heilung ist geschehen. Auch ohne, dass der eine, durch den der Herr gewirkt hatte, dabei war. Er wirkt auch durch andere. Es ist der gleiche Herr.